die Gag-Quichte. Die Gag-Quichte.
Die Gag-Quichte. Die Gag-Quichte. Wer kennt
die
sie nicht?
Die Gag.
Beruhige dich, Steven. Ich weiß, es war emotional.
Ja, ja. Die Gag-Dichte ist wirklich. Die hohe Welt da draußen, finish him! Kleiner Vorgeschmack auf das, was später noch kommt.
Das ist Cinema. Ja.
Genau, das ist Kino. Hier geht's richtig ab. Wir sind voll am Start. Wenn ich sage wir, dann ist das heute noch der Sandro und eigentlich auch der Mo. Der quält sich aber gerade noch irgendwie auf der Autobahn, steht im Stau und schmilzt dahin in seinem fahrenden Mordor. Ja, 38 Grad, die Klimaanlage streikt, hat er gesagt. Ist schön da.
Ja,
Sandro, also, du kennst das, hast du gesagt, ne?
Ja, ich fahre halt oft lange Wege, wenn ich mal fahre, so wie irgendwie meine Eltern in Dresden besuchen. Und da stehst du immer im Stau, ist ja immer so. Und von daher ist gerade bei dem Wetter auch nicht so schön. Ja, alles Gute, Mo, du schaffst das. Ich muss an der Stelle natürlich sagen, ein bisschen schade und gleichzeitig aber jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, auch gut, denn ich komme quasi direkt aus dem Kino gerade und habe Spider-Man Brand New Day gesehen. Ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, es wäre quasi nicht wirklich möglich gewesen, mit dir über den Film zu reden. Also wir hätten dich des Podcast-Raumes verbannen müssen, glaube ich, weil es macht überhaupt keinen Spaß, über diesen Film ohne Spoiler zu reden, weil man ja nicht mal weiß, wer der Bösewicht ist. Also man würde so um den heißen Brei herumreden. Das habe ich ja gerade vorab schon gecheckt. Du hast ja auch keinen blassen Schimmer. Trotz Morgenmagazin-Review. Ja, wenn die es nicht wissen.
Auch dort haben sie ein großes Geheimnis drum gemacht. Aber ich finde es krass, ne, dass so ein großer Film noch mit so einem News-Geheimnis sozusagen daherkommt oder mit einem Story-Geheimnis, dass das nicht irgendwie durch... Also vielleicht ist das irgendwo durchgedrungen und man konnte es bestimmt irgendwo lesen.
Ja.
Und ich habe es jetzt ja auch nicht so aktiv verfolgt, das muss ich ja dazu sagen. Deshalb, ich weiß wirklich nicht, wer da der Bösewicht ist.
Also es gab ein paar Gerüchte und eines davon hat sich auch bewahrheitet. Aber klar, wenn du da nicht irgendwelchen News-Seiten folgst, die da so Trends aufnehmen oder sowas, kommt das schon aus der Kalten. Aber egal, ich verspreche hiermit hoch und heilig, das hole ich mit dem lieben Mo mal nach, als Spoilercast irgendwie zwischendrin noch. Und ansonsten ist das ja jetzt hier meine Urlaubsabschlussfolge. Nee, sonst wäre ja der Urlaub schon vorbei. Also ich verabschiede mich jetzt erstmal demnächst 3 Wochen in Urlaub. Wir machen so diesen richtig geilen Schweden-Urlaub. Weißt du, einfach Haus, wie du es im Katalog siehst, so ein Haus am See und nischt drumherum. Gar nichts, nur Wald.
Ja, ist geil. Perfekt.
Einfach nur geil.
Auch total mein Ding. Und du natürlich noch mit Hund am Start, am Schlüssel. Mhm. Da perfekt, oder?
Das wird hoffentlich der absolute Detox. Nichtsdestotrotz, wenn alles klappt, gibt es zwischendrin einen Urlaubsgruß von mir. Will nämlich eine kleine Gastfolge vorproduzieren. Aber das haben wir ja schon gelernt, Steven. Immer erst sagen, wenn es auch durch ist. Weil es kann alles, so wie jetzt gerade, es kann immer was schief gehen. Von daher will ich jetzt hier noch nichts verraten. Was ich aber verraten kann, ist, dass, apropos Gastfolge, ich hatte vor einer Weile ja auch hier schon gesagt, dass ich bei der lieben Anne im Kammerflimmern-Podcast am Start war. Und die Folge ist jetzt raus. Das ist eine Folge über den Film A Star is Born, also vor allem jetzt um die aktuellste Verfilmung mit Lady Gaga und Bradley Cooper. Den Film mag ich sehr und er ist auch so ein kleines bisschen eine Projektionsfläche für viele, ich sag jetzt mal, sehr persönliche Einblicke. Also so, ne, wer den Podcast kennt, der weiß, dass es da auch immer ein bisschen therapeutisch zur Sache geht, möchte ich fast schon meinen, bei der lieben Anne. Also es geht nie nur um den Film, sondern auch immer, was macht der Film mit dem mit dem speziellen Gast. Und das war mal eine andere Art von Podcast, wo es eben dann doch mehr über mich ging und über Musik und meinen Bezug zu guten und schlechten Seiten dessen, als jetzt nur um A Star is Born. Hat Spaß gemacht, war aber auch sehr, wie soll ich das sagen, Hab ihr auch ein bisschen nackig gemacht, so, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, kleiner Hinweis, da folgt der guten Anne mal. Berg und Mo waren ja auch schon da. Jetzt ist die Frage nur, wann wird der Steven mal folgen?
Ja, vor allem, A Star is Born bietet sich ja wirklich auch gut an, um über jemanden privat zu reden. Und gerade bei dir, so mit dem Musikhintergrund und sowas, das funktioniert sicherlich gut. Ich glaube, falls ich mal von ihr angefragt werde, stelle ich sie einfach vor eine richtige Herausforderung und sag, wir nehmen uns Antichrist vor.
Ja, die Arme. Die letzte Folge. Ja, toll.
Genau, danach hängt sie das Podcast live an den Nagel.
Ja.
Ich hab sie dann gebrochen.
Wir versuchen mal dran zu denken, euch das mit zu verlinken im Beschreibungstext auf Spotify. Ja. Ansonsten schaut mal vorbei bei Kammerflimmern und wir werden sehen, wann dann die Antichrist-Folge mit Steven kommt. Bin ich sehr gespannt drauf, was dein persönlicher Waldausflug dann da war. Aber wir gehen ja auch jetzt hier mit einem kleinen Callback rein. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich meine Eltern in Dresden besucht habe. Letzte Woche ja schon, als wir über die Odyssey sprachen. Und ich habe die beiden extra darum gebeten, dass sie einen Film noch nicht schauen, der vor kurzem auf Prime erschienen ist. Und das war nämlich Der Astronaut. Weil ich hatte Bock auf einen Rewatch und wollte sehen, wie wirkt der denn bei meinen Eltern. Wir haben den dann also nochmal im Familienkreis gesehen. Und ich kann sagen, auch da hat der eingeschlagen wie eine Bombe. Mein Vater ist eigentlich so jemand, wenn der Film auch nur eine einzige Länge hat, ja, dann sind die Augen zu. Also dieses typische, ich habe auch gar nicht geschlafen. Also das ist mein Vater. Ja, und der hat die 2,5 Stunden durchgezogen und meine Eltern fanden das ganz zauberhaft. Und du hast den jetzt ja auch mit auf die Liste geschrieben. Deswegen nehme ich mal an, du hast den jetzt auch nachgeholt.
Ja, wir waren da anscheinend irgendwie telepathisch miteinander verbunden, weil wann waren das? Vor 2 Tagen saßen wir hier. Meine Mutter hat mich und meine Frau besucht und da haben wir dann geschaut, was können wir gucken. Und dann dachte ich, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, den endlich mal anzuwerfen, weil ich habe mich ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen drum gewunden, aber irgendwie hat mich das alles nicht so richtig angesprochen und ich wollte ihn dann aber nach den ganzen Lobpreisung, ja, Lobhudeleien, muss man ja schon fast sagen, dann jetzt auch mal schauen und das war halt ein guter Anlass. Und was soll ich anderes sagen? Ich war auch von Anfang an direkt drin. Ich finde halt auch den Einstieg in den Film halt so geil. Also, dass er da einfach aus seinem künstlichen Koma dann da hier da aus dem Sack rauskriecht und dann erstmal gar nicht weiß, wo er ist und so, das zieht einen sofort rein. Man hat direkt Bock. Ryan Gosling macht das auch gut. Ich habe das auch schon 1-2 Mal gesagt. Ich bin, ja, ich sag mal nicht der größte Ryan Gosling-Fan, ohne dass ich jetzt da auch nichts Negatives oder so anlasten kann, aber zieht mich jetzt einfach nicht so ins Kino, sag ich mal. Aber ich fand ihn super. Ich fand eher Sandra Hüller sehr, sehr kalt und rational. So sollte wahrscheinlich ihr Charakter auch sein, aber sie hatte da echt nicht viel zu spielen. Und ich muss auch sagen, die deutsche Synchro fand ich sehr seltsam. Also sie hat sich ja, denke ich mal, selbst dann nochmal synchronisiert auf die englischsprachige Spur, die sie wahrscheinlich im Original gesprochen hat. Das irgendwie funktioniert das für mich nicht. Das habe ich schon öfter gemerkt. Wenn nicht-amerikanische Schauspieler sich mit ihrer eigenen Stimme, also dann halt auch Deutsche, so wie Christoph Waltz oder sowas, wenn die sich selbst synchronisieren, das ist immer irgendwie halt seltsam. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist
halt auch ein völlig anderes Handwerk, muss man fairerweise sagen. Ne? Das kann man jetzt schon, dich selbst nachzusynchronisieren, also dich selbst reden, das ist ja schon komisch, und dann in so einer Kabine dich versuchen nachzusprechen, auf deine Gestik herauf in einer anderen Sprache. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so leicht ist, ne, wie man sich das vorstellt.
Da hast du absolut einen Punkt. Ja. Also total, ja. Aber also das ist jetzt ein absolut kleiner Minipunkt. Und man muss halt einfach sagen, also die beste, ich habe es in meiner Letterboxd-Review so formuliert, die beste Brockmans aller Zeiten. Also das geht ans Herz. Das macht total Spaß. Find als Nichtleser des Buchs, finde ich den Film super. Ich weiß, dass einige Leser des Buchs da irgendwie ihre Probleme mit hatten, vor allem die, die wissenschaftlicher geprägt sind. Ja, ich schaue in deine Richtung. Manuel war es, ne?
Oder? Ja, der Arme, der leidet so darunter, weißt du. Ja. Die ganze Welt feiert diesen Film ab, denke ich immer so. Und dann, ja, aber was willst du machen, wenn du dich vor ein Buch verliebt hast, das dann halt Mainstream zugänglich gemacht wird. Und das ist der Film ja, der ist schon sehr einem großen Publikum zugetragen, aber es funktioniert halt. Ich kann mich auch nicht erwehren, der trifft halt einfach ins Herz. Also ich hatte ja, glaube ich, damals auch geschrieben, der ist halt wie ein Pixar-Film. So, der hat wie einer der besseren Pixar-Filme, und das ist ja überhaupt nicht abwertend gemeint, sondern der ist spielerisch leicht, der hat eine schöne Moral drin, der hat dieses Freundschaftsthema oder dieses Grenzen überwinden, und am Ende muss er letztendlich, so wie der Film ja erzählt ist, so weit reisen, um seinen Mut zu finden. Das ist alles ganz, ganz trivial, wenn du es so nimmst, aber der Film schafft das halt einfach auf einem ganz tollen Level ins Herz zu treffen, finde ich. Und ich muss halt auch einfach so oft schmunzeln bei dem Film, weil Rocky halt einfach, mal DTF zu zitieren, der Film ist mehr als nur Rock Solid. Von daher. Ja, ja, schön, aber schön, dass es bei dir dann auch funktioniert hat.
Ja, und wer jetzt hier das Review nicht ausführlich genug findet, der kann noch mal in irgendeine alte Folge reinhören.
Das ist ein Berg nicht da. Der guckt in die alte Folge rein.
Ja. In den 500, die wir bis jetzt gemacht haben. Irgendwo da findet ihr ein ausführliches Review zu Project Hail Mary, wie er im Original heißt. Aber ich kann mal, also wir können ja mal schauen. Wir haben doch hier unsere Liste.
Ja, guck mal nach. Währenddessen rede ich auch noch mal einen kurzen Callback. Ich kann zu Sandra Hüller nur sagen, wir haben sie ja jetzt auch im Trailer von Digger gesehen. Mann hat die Frau einen guten Agenten.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn. Ich muss sagen, sie ist auch eine geile Autoritätsperson einfach. Also finde sie cool, auch wenn sie in dem Film nicht viel zu tun hat. Und zum Thema Ryan Gosling wollte ich gerade noch anfügen. Du findest zwar, dass der Mensch, ich weiß gerade nicht mehr, in welchen Worte du das gekleidet hast. Er ist jetzt nicht derjenige, der dich ins Kino lockt, aber ich glaube, damit stehst du gerade sehr alleine da. Weil wenn man sich das mal so anguckt, Disney ist gerade sehr auf Ryan Gosling fokussiert, glaube ich, nach dem Astronauten, dem einfach alles zu geben. Hier, mach bitte, rette bitte das Franchise Star Wars, in dem du einen eigenen Star Wars Film kriegst. Und jetzt kriegt er ja auch noch einen eigenen Marvel Film, den er irgendwie, der eigentlich auch so out of context kommt mit dem Ghost Rider. Soll er das Franchise jetzt auch noch retten? Also offensichtlich ist das der Mann der Stunde. Mich erinnert er immer so an Harrison Ford in seiner Prime, weil eigentlich sehr, du, bei Harrison Ford siehst du auch immer Harrison Ford. Habe ich auch damals schon. Ich bin mit Star Wars quasi fast in Muttermilch aufgewachsen. Und dann siehst du halt Harrison Ford in Das Kartell, so in den 90ern. Guck mal, Harrison Ford. Also der war für mich nie ein Schauspieler. Der sah ja auch immer gleich aus. Auf der Flucht, guck mal, Harrison Ford, wenn der Bart ab ist. Und Ryan Gosling ist irgendwie, der war ja früher sehr in diesem, der hat sich ja sehr antiklimaktisch verhalten. Der hat ja sehr, sehr viel Indie-Sachen gemacht. Und ist aber jetzt einfach auf diesem Level, er ist halt einfach er. Also von daher. Aber gut, hast du nachgeguckt?
Ja. Ja, Folge 137 mit Saxophon zugenudelt.
Ah, da habt ihr über Taxi-Driver gesprochen, da erinnere ich mich. Gut, aber jetzt auch nochmal gemacht. Kannst du nochmal gucken? Ich glaube, es ist 1, 2, 3 Folgen her, da hat Berg mit Mo über Undertone gesprochen.
Und ja, und zwar in Specko van Fleischmann.
Ah ja.
Folge 149.
Oh, da Specko van Fleischmann, das ist doch die Folge, wo wir auch über The Furious gesprochen haben, oder?
Ja, aber sowas von.
Sowas von. Ich will den nochmal ganz kurz aufgreifen, weil der ist, damals rätselten wir ja noch, wo der erscheint. Der ist jetzt auf Netflix mittlerweile, der neueste A24-Horrorfilm. Es gab viele jetzt in letzter Zeit, Backrooms ja auch. Aber jetzt Netflix-Release-Korridor gemessen, ist das jetzt halt so der neueste, den man allgemein in Deutschland zugänglich gucken kann. Und der kam ja bei Berg und Mo eher so gemischt an. Ich glaube, bei Berg hat der nicht so gezündet, bei Mo schon ein bisschen eher. Und ich muss sagen, ich habe den jetzt vor kurzem gesehen eben und ich fand den sehr, sehr unbehaglich und unheimlich. Also nochmal zur Erinnerung, da geht's halt um eine junge Frau, die in ihr Elternhaus zurückkehrt, um dort ihre, naja, im Sterben liegende Mutter zu pflegen, bis es quasi irgendwann mal vorbei ist. Und parallel betreibt sie halt mit einem Freund, der aber irgendwie auf der anderen Seite der Welt wohnt. Deswegen haben die ganz irre Podcast-Aufnahmezeiten, kannst du keinem erzählen. So eine Art Paranormal-Podcast, wo die halt so skeptischen Fragen und Glauben an übernatürliche Sachen und Mordfälle auf den Grund gehen. Und eines Tages erhält er halt eine Audioaufnahme eines Ehepaars, das von so ganz komischen Geräuschen in ihrem Haus berichtet und schicken die ihm halt unkommentiert zu, beziehungsweise mit sehr kryptischen Kommentaren und irgendwie nach die spielen die dann live im Podcast ab und reacten einfach da drauf. Und sie ist halt so die Rolle der Skeptikerin und er ist halt so, wow, was ist das für eine Scheiße? Und ja, je mehr Aufnahmen dann irgendwie analysiert werden, desto stärker scheint sich das auch irgendwie, naja, eher in Richtung was Dämonischen oder irgendwas Merkwürdigen, naja, zu drehen, zu wenden. Und irgendwann kriegt man auch mit, dass die beiden da nicht ganz zufällig reinhören und dass das auch was mit denen natürlich zu tun hat. Und dann hat das halt ganz viel A24-typisch, so mit Elevated Horror, Trauer und Erinnerung. Und dass die Mutter da oben im Stockwerk höher liegt, hat natürlich spielt natürlich auch eine Rolle. Und das ist ein Kammerspiel, fast alles spielt quasi in diesem einzigen Haus und die Kamera ist unglaublich effektiv. Das heißt, du hast ja den Film Longlegs nicht so gut gefunden, aber ich kann mich erinnern, auch du hast ja gesagt, die Kamera war sehr geschickt inszeniert. Du hast immer das Gefühl, da kommt gleich jemand in den Raum rein, so wie das kadriert war und so wie das eingestellt war. Und auch hier bewegt sich die Kamera immer wieder von, ne, wir merken es ja gerade, wir können nicht von unserer Podcast-Aufnahme weg. Und jetzt stell dir vor, wir sitzen hier nachts um 3 und irgendwo geht's Licht an. Und dann schwebt die Kamera durchs Haus und so. Ich fand das sehr unheimlich. Vor allem, weil sie eben auch Noise-Canceling-Kopfhörer auf hat und sowas. Und das Sounddesign ist richtig gut und sehr experimentell in dem Film. Und ich muss sagen, mir hat der sehr getaugt, auch wenn er hinten raus, ja, so die typischen letzten 10 Minuten ein bisschen überdreht. Aber irgendwie hat er mich gepackt. Der hatte eine geile Atmosphäre und der hatte auch einfach sehr schönen Grusel, ohne dass ständig ein Jumpscare passiert. Also ich könnte mir vorstellen, so mit dieser Originalität der Sounddesigns und diesen Podcast-Faktor, dass der dir auch ganz gut gefallen könnte.
Ja, der hat tatsächlich schon so ein bisschen bei mir Zusage gefunden nach dem Review der beiden anderen Nasen, weil das halt schon auch wieder so ein bisschen anders klang. Also nicht so nach absoluter Standardware. Und du schlägst ja jetzt auch in so ein ähnliches Horn. Ich meine, wenn du schon immer sagst, dass du es gruselig findest, ja, ey, ich meine, oh, okay, dann kann ich mich auch was gefasst machen. Wobei ich fand Backrooms nicht so gruselig wie du.
Das hatten wir ja dieses Jahr auch schon sehr oft, ne, dass das so subjektiv ist. Er ist jetzt nicht Backrooms verstörend, aber er ist halt jetzt auch kein, es ist halt kein so Torture-Horror. Es ist halt rein psychologisch der Horror. Deswegen wäre mal interessant zu wissen, ob es bei dir klickt oder nicht.
Ja, also nicht völlig unrealistisch, dass der bei mir vielleicht demnächst auch mal über den Fernseher flimmert. Vor allem, weil ich jetzt auch immer wieder irgendwie was für uns beide raussuche. Und das ist trotz der zig Streamingdienste, die man hat, manchmal gar nicht so einfach.
Und 90 Aber. Minuten und Kammerspiel sind ja auch so deine Baustellen, ne?
Ja, meine auf jeden Fall. Ist immer so ein bisschen Kammerspiel. Bei meiner Frau ist immer so Hit or Miss. Das kommt immer wirklich drauf an, was es für eine Art von Kammerspiel ist. Aber da es dann schon wieder eher so diese Horrorkomponente mit drin ist, denke ich schon, dass wir das mal machen können. Ich habe mit einem anderen Film habe ich gestern bei ihr voll ins Schwarze getroffen.
Was? Ich habe keine Ahnung, was das ist, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja, Fuckham Hall, so heißt eine Adelsfamilie. Also,
ne? Ist ja schon ein Wortwitz, oder?
Ja, ja, fuck them all oder fuck them all, ja. Und die haben auch an ihrem Anwesen, also spielt in den 1930er Jahren im aristokratischen England. Und da gibt's bei der Einfahrt auf das Gelände halt so ein Schriftzug oder so ein Schild, Fuckham Hall, und darunter steht Incestus ad infinitum.
Geil.
Also das ist eine Komödie im Stile von Die nackte Kanone. Und zwar wirklich im Stile von Die nackte Kanone. Also mit absoluten Blödel-Einfällen und Blödel-Gags der Art, die man damals gesehen hat, mit Dingen, die im Hintergrund passieren, mit Wortwitzspielen, die im Deutschen nicht immer ganz so funktionieren wie im Englischen. Da komme ich gleich dazu, komme ich eigentlich im Grunde genommen jetzt dazu. Wir haben ihn auf Deutsch geschaut und ich hatte damals den englischen Trailer gesehen und da musste ich halt schon so lachen. Weil da spielt Jimmy Carr, der Comedian, spielt dort einen Pfarrer. Und der hat halt so als Gag-Formel, dass er immer zwei Sätze zusammenzieht. Und dadurch kommt dann sowas zustande wie You may kiss the choir boys. You may kiss. The choir boys now sing Ave Maria. Also sowas in der Art.
Okay.
Oder we are here because of these two assholes. We are here because of these two. Asshole ass. Also, so. Und davon gibt's halt mehrere Gags, die im Deutschen nicht ganz so gut funktionieren, im Englischen dann ein bisschen besser sind. Und ja, dann die sind dann da auf einer Jagd und schießen in die Luft. Und das erste Mal fliegt ein Truthahn runter, beim zweiten Mal ein Fuchs und beim dritten Mal halt so ein Reh, das auf einem landet. Das ist so was völlig Absurdes. Dann was, das ist halt auch so ein Pupswitz ist natürlich auch mit drin. Also so eine Komödie kommt anscheinend nicht ohne Pupswitz aus.
Toll.
Der ist aber gemessen an dem niedrigen Niveau eines Pupswitzes ist der okay. Kann man mal so mit einbringen. Und ansonsten ist das so eine Verquickung aus Downton Abbey und Whodunit. Und jetzt kommt halt so ein bisschen das große Problem des Films. Der eigentliche Mord passiert erst nach 55 Minuten. Da sind schon zwei Drittel des Films vorbei. Also bis dahin sieht man halt nur, ja, es geht darum, das Anwesen der Familie weiter im eigenen Besitz zu halten. Und deshalb muss die Tochter der Familie halt irgendjemanden heiraten. Und die haut dann aber ab während der Heirat. Und dann gibt's aber noch eine andere, die dann diesen Platz von ihr einnehmen soll und einen anderen und diesen Typen halt heiraten soll, den sie nicht heiraten möchte. Und dann gibt's aber noch einen Hausjungen, der durch Zufall dort angefangen hat zu arbeiten und den liebt sie eigentlich. Und naja, hat eigentlich so eine Story. Also da gibt's keine Story. Also es gibt eine Story, aber die ist natürlich völlig egal, weil es geht nur darum, einen Gag an den anderen zu reihen. Die Gagquichte.
Wer kennt
die
Gagquichte?
Die Gag...
Beruhige dich, Steven. Ich weiß, es war emotional.
Ja, ja. Die Gag-Dichte ist wirklich extrem hoch und von 10 Gags zünden halt auch 3 nicht. Das ist halt bei solchen Filmen so. Aber wir hatten unseren Spaß. Da sind auch ein paar richtig gute Gags dabei. Da sind auch gute Schauspieler dabei. Wir haben hier unter anderem Damian Lewis, der den Vater der Braut spielt. Tomasin McKenzie, die bei, wie hieß der hier, den...
Jojo Rabbit und Last Night in Soho.
Last Night in Soho mitgespielt
hat. Genau.
Tom Felton spielt mit, spielt diesen ekligen Typ, der geheiratet werden soll. Der passt super in die Rolle. Also, ich rede viel zu viel über das, was der Film eigentlich hergibt, weil wer solche Komödien mag, der findet hier auf jeden Fall seinen Spaß. Alle anderen machen Bogen drum, Punkt.
Okay, Steven, ich habe da so eine kleine Verpflichtung, weil ich ganz genau weiß, dass du in diese Falle jetzt tappen würdest, wenn ich dich nicht retten würde. Und bei dir bin ich mir halt immer nicht so sicher, dass du da nicht gerade mit Anlauf reinspringst ins Haifischbecken. Denn ich habe The Devil's Mouth geschaut. Ja, hast du?
Ich war kurz davor. Ich konnte sozusagen meinen Fuß noch rausziehen, bevor die Falle zugeschnappt hat.
Ja.
Weil ich dieses Mal wirklich vorher erstmal geguckt habe, ob der anguckbar ist. Und ich fand den Trailer halt schon so wirklich medio. Und ich weiß nicht, ich glaube, bei IMDb steht er irgendwie bei einer 5,1 oder sogar, ich glaube, irgendwie sowas. Und dann dachte ich mir, ach, weiß ich nicht, Digga.
Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich den gleich angeklickt hätte. Ich will nicht die Schuld von mir weisen. Ich habe gesagt, oh, guck mal, ein neuer Hai-Film und meine reizte Sofa-Begleitung dann, ach, mach an. Also das Gurken-Orakel scheint sich weiter zu verbreiten oder es scheint ansteckend zu sein, denn das war... Wow. Also, es gibt ja auch...
Oh Gott, du bist so sprachlos.
Nee, ich weiß nicht. Ich habe erst so überlegt, Fresse. Macht man daraus eine Rantzone, aber ich finde, da rege ich mich zu wenig drüber auf. Der Film, der ist es da gar nicht wert. Also du machst den an und du weißt direkt, oh Gott, oh nee, das ist so eine Art... Es ist halt, eigentlich ist das kein High-Splatter-Trash-Film oder sowas. Es ist eher, eigentlich ist es ein Teenie-Drama mit Killer-High. Und das Ganze, wie du hast gerade gesagt, so nach 55 Minuten oder sowas gab es dann sozusagen den Point of No Return. Ist hier ähnlich. Ehe hier mal ein Hai kommt, Alter, boah, da muss ich denen die ganze Zeit zugucken, wie die dort Urlaub machen und Jägermeister auf der Yacht saufen. Und dann kommen erst mal Quallen. Ich finde Quallen, der Quallenangriff am Anfang, der war viel, viel schlimmer als alles mit Haien. Weil ich echt, das ist ein Grund, warum ich da einfach nicht ins Open Water gehen würde. Ich finde die so gruselig.
Mm.
Und naja, ach so, ich muss ja immer mal sagen, um was geht. Das ist hier, oh, allein das zu rekapitulieren tut weh. Also es sind 5 College-Freunde, die nach Thailand reisen Juhu und also so, ne, kurz, ich weiß nicht, hier Highschool, nee, nicht Highschool, wie heißt das, College, ach, ist ja egal. Sind eh alle viel zu alt, die Darsteller, die hier spielen, aber das ist ja egal. Catherine Newton ist auch dabei, die ist eigentlich ganz cool, aber kann ja nichts machen. Und auf jeden Fall, die wollen sich natürlich ein überflutetes Höhlensystem angucken, namens The Devil's Mouth. Ja, super, klar, gehe ich rein und da ist auch so ein Guide. Alter, ist der dumm. Ja, ja, hey, hier, da dürft ihr nicht reinschwimmen, weil das ist die rote Linie da, das ist nicht erlaubt. Ach komm schon, ja, na gut. Okay, ja, wer will eine Schutzweste? Okay, nur einer meldet sich, egal, ist ja egal, dann wir schwimmen da trotzdem jetzt rein und so. So. Naja, auf jeden Fall, es gab halt irgendwie so einen Sturm da und da hat sich dann wieder so, das hat man letztens erst in Thrash. Der Thrash ist aber Gold wert. Da hatten wir auch diese Bullenhaie. Aber hier gibt's auch irgendwie einen Bullenhai. Ich weiß nicht, ob die Bullenhaie gerade im Sale sind. Aber irgendwie war das jetzt hier auch so. Und der ist aber irgendwie 18 Meter groß. Also hat überhaupt nichts mit dem zu tun gehabt. Weil das Ding war ja in Fresh, dass die in Häuser reinschwimmen konnten. Und das ist hier irgendwie auch so ein Exemplar. Der kann wieder im Süßwasser leben. Da habe ich mich gleich an diesen komischen Film, wo die in der Szene waren, erinnert gefühlt. Und da habe ich gemerkt, boah, es gab echt lange keine richtig guten Haifilme mehr. Egal. Ja, dann geht der Sauerstoff aus. Und dann versuchen die einen auf klaustrophobisches Drama zu machen, wie dieser Film, wo sie da in die Höhle tauchten, um die Kids rauszuholen. Ich komme gerade auf den Namen nicht mehr. Viggo Mortensen. Ist nach dieser wahren Begebenheit.
The Rescue.
War das
weißt
so?
Du nicht, war das nicht irgendwas mit Rescue?
Kann schon sein. Wenn das ein Prime-Film war, dann kommt dieser dumme Titel auf jeden Fall hin, den man dann ganz schnell wieder vergisst, weil er so hohl ist und nichts aussagt. Egal, ich wollte gerade noch über den Teufelsmund und ach egal, die sind dann da drin, dann kommt halt der Hai und knabbert einen nach dem anderen an. Das ist so, du weißt nicht, ob du irgendwie einen Fantasy-Film guckst, weil der Hai springt auch meterhoch aus dem Wasser und knabbert Fledermäuse an, die da rumfliegen durch diese Teufelshöhle. Und du siehst auch nie richtig Gesplatter, da wird nichts abgeknabbert oder abgerissen, sondern der Hai ist wie so ein Rambock, der will immer. Die gehen immer auf Felsen hoch. Das passiert ungefähr 20 Mal hintereinander. Du kannst dir vorstellen, die Tension ist high. Und dann schwimmt er immer mit seinem Schädel ganz schlecht CGI animiert, ganz schnell gegen diesen Felsen und versucht den Felsen kaputt zu machen. Dann fällt ihm aber irgendwann ein, ich könnte aber auch einfach Meter hoch springen und die so versuchen runter zu knabbern. Ach, das ist alles so dumm. Und natürlich ist das hier mehr Survival-Film als High-Film. Alles cool, verstehe die Intention. Aber auch mit Survival ist halt nichts, weil die tauchen, okay, scheiße, die Luft geht mir aus und dann bleibe ich im Loch stecken. Und da gibt's so eine Sequenz, das ist so, kennst du bei Super Mario diese fleischfressenden Pflanzen, die immer so aus diesen grünen Rohren kommen? Wirklich, da geht's gefühlt 10 Minuten so, dass der Hai immer versucht, durch ein Loch zu schwimmen und stecken bleibt und wieder raus. Und dann bleibt er wieder stecken. Und ich denke mir so, was ist denn das für ein blödes Vieh? Hört auf, sterbt. Nee. Ach, ist egal. Ich hätte doch eine Rantzone machen sollen. Es ist eine Invention.
Ja, ich merke schon.
Es ist wirklich ein erbärmlicher Film. Und ich meine, das ist auch wieder so ein Film. Ich erwarte bei so einem Film keinen Anspruch im Drehbuch. Ne? Aber die Figuren, die erzählen sich die ganze Zeit halt, was ich fühlen soll, so wie, hey, wir sind schon so lange befreundet, ich will mich doch nur um dich kümmern, ich möchte, dass dir nichts passiert, wie damals, als das und das passiert ist, oder, ja gut, da gibt's wieder diesen einen, der nur Schwanzwitze reißt, sie hat einen Aal gesehen. Nee, also wirklich, nee, das Schlimmste sind die Quallen, für die Quallen gibt's 2 Punkte, weil die waren gruselig und die hat dann auch so Verbrennungen, so diese Nesselquallenverbrennungen auf Beinen. Da dachte ich so, oho, 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 hat aber überhaupt nichts zu bedeuten. Die hat dann halt Verbrennungen und ist Schmutz. Ist auch von Jeff Wardlow, der hat hier Imaginary gemacht hier vor 1-2 Jahren. Das war auch einer der schlimmsten Blumhouse-Filme aller Zeiten. Gruselfilme mit diesem Stoff-Teddy, der dann plötzlich, egal,
ja.
Schmutz. Guck das nicht, Steven. In dem Fall kannst du mir ruhig glauben.
Ja, ich frage mich bei solchen Filmen immer, also es gibt doch 2 Möglichkeiten. Entweder man macht aus dem, was einem zur Verfügung steht, also schauspielerisch, monetär etc., versucht man das Beste rauszuholen und schreibt ein Drehbuch, was die Leute irgendwie anfixt. Und wenn du nicht viel Kohle hast, und du hast keine guten Schauspieler, dann kannst du halt nicht ein Teenie-Drama erzählen, wo dich nichts irgendwie anpackt. Also dann musst du das irgendwie so verpacken, dass halt Szenen drin sind, die vielleicht schrottig aussehen, aber trotzdem irgendwie geil sind. So, und wenn du mir jetzt erzählst, 10 Minuten lang versucht er durch irgendwelche Löcher durchzustöchern, dann denkst du dir halt auch, ja, okay, gut. Ja, oder du schreibst es, du hast die Schauspieler und schreibst es halt so fantastisch, dass er das beides halt verquickt. Aber das ist halt, glaube ich, die hohe Kunst, die kaum einen Film dieser Art halt schafft zu kombinieren, weil, ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob mir da überhaupt einer wirklich einfallen würde, weil am Ende willst du ja, also die Leute, die sowas gucken, wollen ja Gematsche, sag ich jetzt mal.
So, naja, ne? Oder du machst sowas wie The Descent, ne? Wo ja auch diese Frauengruppe in der Höhle eingeschlossen werden. Und der ist ja wirklich gruselig gewesen. Aber da hast du halt das Klaustrophobische eher in den Vordergrund gestellt. Und da ist gar nicht so wichtig, von was sie angegriffen werden. Aber der Film vermittelt dir nie Klaustrophobie. Es ist immer taghell in dieser Höhle. Und unter Wasser siehst du auch immer alles. Du kannst kilometerweit gucken. Und deswegen ist das einfach nicht der Film kann einfach nichts von dem erfüllen. Also ne, ist ja okay, dass er mich nicht anspricht, wenn ich zum Beispiel Gematsche will. Aber der macht kein Gematsche, ist PG-13. Der sieht nicht gut aus. Das Drama ist scheiße, die Schauspieler sind schlecht und der ist nicht spannend. Also der versagt einfach in jeder einzelnen Kategorie und deswegen ist das halt eine Obergurke. Also das ist eigentlich die Kardinalssünde. Es gibt ja Filme, die sind einfach scheiße lustig, so wie Madame Web. Aber das ist ein Film, der ist es mir schon fast zu schade, weißt du, den am Ende des Jahres auf die Worst-Liste zu setzen, weil man eigentlich nicht mehr drüber reden will.
Also ich kann auf jeden Fall noch nachliefern. The Rescue war nicht ganz falsch. Das ist die Dokumentation zu dem Unglück gewesen, die ja absolut fantastisch war.
Schlimm.
Und 13 Leben ist der Film.
Aha, 13 Leben. Okay, deswegen hatte mich der Film, über den wir heute noch sprechen, auch vom Titel her so daran erinnert. Und ich dachte, ja, okay, gut.
13 Leben. Okay. Ja.
Nun ja, tut mir leid, dass ich jetzt so lange über The Devils, aber das ist so stellvertretend auch für was für eine Scheiße, die manchmal auf so Streaming-Services da auch einfach serviert wird. Das ist unbegreiflich.
Ja, überhaupt, dass ich schon von dem Film wusste, ist, weil mir das praktisch als erstes, wenn ich hier mein Smart-Fernseher anmache, wo ich die ganzen Apps auswählen kann, wird mir oben in diesem Slider dieser Film angezeigt.
Ja, war bei uns auch so. Deswegen war halt auch so, oh, ich habe keinen Bock zu suchen, trifft drauf. Ne? Und das wird so vielen so gehen. Ihr seid hiermit gewarnt worden.
Unfassbar. Wovor ich euch nicht warnen muss, ist The Dink. The Dink ist ein Film, den es seit kurzem auf Apple TV Plus zu sehen gibt und trifft bei mir dahingehend voll ins Schwarze, weil das so eine klassische, naja, also nicht Sport-Underdog-Story im eigentlichen Sinne ist, schon ein Stück weit, aber nicht so, dass du dann am Ende wirklich so den Übersportler hast, sondern du hast hier Jake Johnson, der ein Charakter spielt, den er schon 10.000 Mal in seiner Karriere gespielt hat, aber das macht er nun mal gut. Er ist Dusty Boyd, ein ehemaliges Tennis-Supertalent, das in seiner Jugend bei einem großen Match gegen den großen Andy Roderick, das ist ein echter Tennisspieler, ein US-amerikanischer, der hier sich selbst spielt, gegen den ein fettes Match hatte und sich dort verletzt hat. Ja, das ist auf Handgelenk gestürzt, unter sehr komischen Umständen. Und erzählt diese Geschichte dann immer allen möglichen Leuten, dass er doch früher so ein geiler Tennis-Typ war. Und jetzt ist er halt nur so ein kleines Licht im Tennisclub seines Vaters, der ihn auch damals immer getriezt hat. Also das war so ein richtiger Übervater, der immer gesagt hat, hier, du wirst mal was und so, und war dann halt damals natürlich sehr enttäuscht und seitdem sind die voneinander entzweit und er macht da halt nur noch diese kleinen Helferarbeiten und ist so eine Art Tennislehrer dort im Club.
So, hier mal ein kleiner Einschub von der Stimme Gottes. Das kommt ja relativ selten vor, aber hier muss ich eingreifen, denn wie konnte denn Steven der Dödel vergessen, dass der Vater von niemand geringeren als Ed fucking Harris gespielt wird. Und der passt natürlich super in diese Rolle.
Und es ist nun mal so, in der modernen Tenniswelt spielt jetzt anscheinend auch immer mehr in Clubs Pickleball eine Rolle, eine kleine Rolle. Ja, Pickleball ist ja wie so eine Art kleine Tennisvariante, sage ich jetzt einfach mal so. Also da würden mir alle Tennisspieler in diesem Film widersprechen. Die hassen nämlich Pickleball. Das ist nämlich ein Sport für alte Senioren und Seniorinnen.
Ah ja, und ich suche ja noch. Ja, ist von
daher. Also absolut, ich sehe dich da total drin aufgehen, Sandro. Schön. Demnächst mit den 70-jährigen Omis auf dem Pickleballfeld. Schick mir bitte Bilder. Und ja, da gibt's halt irgendwie auch ein Feld dort in dem Club. Und dann soll es zu einer Abstimmung kommen, weil die Pickleball-Gemeinde da irgendwie mehr Platz haben möchte. Und das wird dann über eine Statute des Clubs gelöst, in dem das ausgespielt werden kann. In einem Match. Und da soll will natürlich er als ehemaliger Topspieler derjenige sein, der das Spiel dann macht. Kommt dann aber wiederum zu Schaden, stürzt wieder auf sein Handgelenk, nachdem er eigentlich schon der auserwählte Spieler war, und wird dann halt ersetzt durch jemand anderes und kriegt dann vom Arzt, gespielt von Ben Stiller, Pickleball als Genesungshilfe verschrieben. Und dort lernt er dann eine nette Rentnerin kennen, ja, Candace, ja, gespielt von Mary Steenburgen, die auch in Undercover im Seniorenheim in der zweiten Staffel mitgespielt hat. Die macht ja auch wieder einen guten Job, und die lernen sich dort halt kennen. Er lernt das Spiel natürlich lieben, und naja, ihr könnt euch schon denken, wo das ungefähr hingeht. Also, nichts an diesem Film ist nicht vorhersehbar. Das ist absolut Malen nach Zahlen. Also, das kann man dem Film durchaus vorhalten. Und es gab wirklich einen Moment, wo ein spezieller Move im Pickleball-Spiel gemacht wird. Ja, der heißt dann auch noch passenderweise The Dink. Und du wusstest halt, okay, so endet der Film. Also das ist der Move, mit dem er am Ende das Spiel halt gewinnen wird. Das ist halt, also es ist wirklich, du kannst es von 10 Meilen gegen den Wind, kannst du das halt riechen. Und er muss dann natürlich, also ich kann hier eigentlich nicht spoilern, weil, also wer das nicht errät, der hat so einen Film dieser Art noch nie gesehen. Er muss dann natürlich auch am Ende gegen Andy Roderick dann wieder spielen. Und eigentlich sollen sie Tennis gegeneinander spielen. Er findet aber nochmal eine Lücke in den Statuten, und deshalb spielen sie Pickleball. Und das ist unterhaltsam. Also ich fand das total sympathisch. Ich musste ein paar Mal richtig gut lachen. Ich finde, Jack Johnson und Mary Steenburgen machen das super. Es gibt sogar zum Schluss noch einen Auftritt von John McEnroe, den großen Tennisspieler, der auch noch dort so einen kleinen Cameo hat. Auch super lustig, seine Rolle. Und ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Und also die Pickleball-Szenen zum Schluss. Also es ist wirklich so, normalerweise in so einem Finale, wenn das große Spiel kommt, versuchst du das ja übelst dynamisch zu inszenieren. Und das haben die ja auch probiert, aber du kannst Pickleball einfach nicht schnell und spannend inszenieren. Da haben die noch voll die dramatische Musik drunter gepackt und so. Und es ist wirklich absolut lachhaft. Wenn du die Musik ausmachst, ja, dann denkst du wirklich, du guckst irgendwie Senioren beim Federballspielen zu. Also das ist alles, aber nicht dynamisch, und deshalb ja eigentlich schon wieder so lustig. Also ich konnte dem viel abgewinnen. Der tut keinem weh. The Dink, ich will immer The Kink sagen. Nein, geht nicht um irgendwelche Sexvorlieben, sondern es geht um Pickleball. The Dink auf Apple Plus.
Ach doch, ja, das klingt irgendwie sympathisch. Ich meine, das ist auch gut, dass es so Filme gibt, wo man einfach nicht überrascht wird. Weißt du, manchmal braucht man das einfach nicht. Also einfach, du machst es an und du siehst, oh, das ist der Good Guy. Ich möchte, dass er gewinnt. Dankeschön. Oh, der ist böse. Ich hoffe, der ist nicht vielschichtig oder so. Ich muss den am Ende noch irgendwie die Daumen drücken. Nee, alles klar, super. Gibt's auch irgendwie viel zu selten mittlerweile. Von daher.
Und ich bin total bei dir. Das tut dem hier keinen Abbruch. Es gibt eine Sache, die mich ein bisschen an dem Film am Ende gestört hat. Das finde ich hier nicht so schlimm wie bei Extrawurst. Das war ja hier dieser Grill-Rassismus-Debattenfilm hier mit
Stromberg.
Habe Kerkeling. Ja, der spielt auch mit.
Ah ja.
Genau. Und da ist ja da gibt's ja wirklich das eine Hauptthema, und das wird am Ende ja in dem Film einfach, es wird halt einfach nicht aufgelöst, ja. Das war ja damals schon das, was mich so gestört hat. Auf einmal fallen sich alle in die Arme wegen irgendeinem Deus Ex Machina, das im wahrsten Sinne des Wortes vom Himmel fällt, und dann ist auf einmal wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und dieser Konflikt mit seinem Vater, der wird ja am Ende auch ähnlich gelöst, und das finde ich immer ein bisschen schade. Nicht, dass der Film mir eine Lösung hier hätte anbieten müssen, aber er hätte halt am Ende auch einfach zu seinem Vater sagen können, weißt du was, so wie du mich das ganze Leben lang behandelt hast, fick dich. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätten sie da ein bisschen einen kleinen Minimut beweisen können, aber haben sie nicht gemacht. Und so ist es dann einfach wirklich so ein Ding für die ganze Familie. Okay, das war es jetzt aber mit The Dink. Und wir können uns jetzt endlich hier unseren Doppelbesprechungen widmen und starten einfach mal mit, also einfach weich, locker, fluffig.
Soft und quiet quasi.
Soft und quiet quasi.
Ja, Steven, ich habe ein schlechtes Gewissen, das gebe ich offen und ehrlich zu, dass ich dich da durchgekriegt habe. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ganz wichtig, dass wir irgendwie auch drüber reden. Nicht, weil ich dich in irgendeiner Art und Weise aufklären muss. Wir sind hier natürlich sehr, sehr, wie soll ich das sagen, politisch korrekt erzogen und haben ein sehr offenes Menschenbild. Und ich, wie gesagt, ich will das jetzt auch gar nicht weiter vertiefen. Und ich tanze schon, merkst du schon ein bisschen drumherum. Soft and Quiet ist nämlich ein leider unglaublich aktueller und relevanter Film. Ich meine, man könnte jetzt über das Thema Rassismus sagen, man ist es nicht aktuell, klar, aber es ist natürlich durch die heutige Zeit, vor allem die, in der Hass in sozialen Medien auch und so eine große Debatten hervorruft, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus halt so einfach Einzug halten ins Private, immer mehr. Das, ne, damit meine ich jetzt nicht solche Debatten, wie wir letzte Woche bei Die Odyssee hatten, ne, wo jetzt so Leute einfach dann so Kulturkämpfe führen, sondern einfach dieses Private, das in den Köpfen der Menschen wieder zurückkommt, diese Rassismus und Xenophobie irgendwie, dass das irgendwie wieder so, wie soll ich das sagen, so alltäglich wird. Mhm. Es ist ein Film, der vor allem dadurch besonders ist, dass er so dieser beharrlichen Vorstellung widerspricht, dass in den Köpfen von vielen Menschen so Leute, die Rassismus nach außen tragen, in erster Linie immer Männer sind. Die sind laut, die gehen auf die Straße, die stellen sich hier schön an die B96 und sagen so, nee. Ja, und verändern dann natürlich
und,
ganz...
Und rufen Merkel!
Genau. Ja, und... aber tatsächlich war die Inspiration hier für Soft and Quiet der erste Spielfilm von Beth de Arugio. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Einfach ein Video, ich habe es selbst nicht gesehen, ich habe aber auch, ich weiß noch, damals drüber gelesen, wo einfach eine Frau im Central Park in New York einen afroamerikanischen Mann und, oder ich glaube, ein Paar war das sogar, die ihr gegenüber eine Bedrohung dargestellt haben, obwohl sie völlig friedlich waren, mit einer ganzen Reihe von rassistischen Beleidigungen und Vorhaltungen befeuert hat. Und das ist dann so rumgegangen. Hat natürlich auch im Internet so eine Debatte ausgelöst, was man jetzt machen kann oder ne, warum ne, dieses typische Täter-Opfer-Umkehr dann so. Ne, hätte er mal nicht gemacht, so, ne, so mit der Hautfarbe da einfach so lang zu laufen. Wie kann er das nur und was auch immer. Also naja, also diese ganzen fatalen Dynamiken, die sich daraus entspinnen, waren so ein bisschen der Antrieb für Soft and Quiet. Und das ist ein unfassbar anstrengender und sehr, sehr verstörender Film, denn sie hat sich, ich möchte jetzt den Namen, ich probiere es nochmal, Beth de Arroyo, I don't know, hat sich dafür, ich vermeide das jetzt, die Regisseurin hat sich dafür entschieden, das als One-Takes zu inszenieren. Und
mit versteckten Schnitten.
Mit versteckten Schnitten, ja, aber er soll schon die Wirkung eines One-Takes haben. Und ja, da hat ja natürlich auch, bringt auch so diese Problemchen mit, dazu kommen wir gleich noch. Und der beginnt ganz unscheinbar. Du hast so eine Grundschullehrerin, Emily, die im Fokus steht, die organisiert so nach Feierabend das erste Treffen einer Frauengruppe, sag ich jetzt mal, im religiös geprägten Gemeindehaus. Und anfangs wirkt die Runde wie so ein harmloser Buchclub von so Desperate Housewives. Also das Pendant eines Stammtisch quasi. Doch schon nach wenigen Minuten, also eigentlich wird schon ganz am Anfang des Films durch eine Aussage was klar, aber da können wir gleich nochmal aufgreifen, aber eigentlich spätestens nach ein paar Minuten wird dann relativ schnell klar, dass es sich um eine Gruppe von Nationalsozialistinnen handelt, oder Nationalistinnen, Sozialisten, Nationalsozialisten, ja, dem fachlich korrekt dann nicht. Auf jeden Fall die rassistische und sehr antisemitische oder generell
fremdenfeindliche,
ja, verschwörungsideologische Ansichten teilen miteinander und sich da so in so einer Therapiesitzung begeben. Nachdem das Treffen dann halt irgendwann beendet wird, wollen die eigentlich gemeinsam dann zu ihr nach Hause fahren, zu Emily halt, die das organisiert, und auf dem Weg halten sie aber in einem Laden, wo eine von denen da arbeitet. Und dort begegnen sie halt zwei asiatisch-amerikanischen Frauen, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die sie auch noch aus der Schulzeit kennen. Da haben die halt auch einen persönlichen Bezug zu. Und zwischen diesen beiden Gruppen entsteht dann eine Situation, die immer weiter eskaliert. Also es gibt halt schon eine belastende Vorgeschichte, die hat auch mit rassistischen Schikanen so zu tun. Also das Ganze kommt nicht aus dem Nichts heraus. Aber die beiden sind halt durch Zufall da und werden so ein bisschen als Ventile eben auch für diese Frauengruppe missbraucht. Und was sich dann daraus erschließt, ist halt schrecklich mit anzusehen, wie man sich vorstellen kann oder wie man sich wahrscheinlich nicht vorstellen kann. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Und alles, und da gebe ich jetzt gleich an dir ab, oder alles, was in diesem Film ab dem gewissen Eskalationspunkt passiert, ist schon wirklich unerträglich. Aber ich habe es, um ehrlich zu sein, auch kommen sehen, weil Soft and Quiet war sehr lange einfach einer dieser Filme auf so diesen Listen. Oh, die sind heftig. Also so Mutprobelisten, so, ne? So Serbian-Filmmäßig. So schlimm ist der natürlich nicht, aber ne, da wurde er halt oft genannt. Und ich habe jahrelang gesucht, den zu gucken, und jetzt ist er halt plötzlich auf HBO Max aufgetaucht, für mich aus dem Nichts, und habe den halt geschaut. Also ich wusste, es wird derb, aber ich muss ehrlich sagen, das Allerschlimmste an dem Film, ich weiß nicht, wie es dir ging, war einfach nur den zuzuhören. Dieser triviale Alltagsrassismus, der sich immer mehr hochschaukelt und wo du halt durch diese Fassade blicken lässt, was du eigentlich wirklich für ein Mensch bist, muss ich fast ausmachen. Das konnte ich mir, also das dem zuzuhören, das tat mir wirklich in der Seele weh. Das ist für mich schlimmer als jede Gewalttat, wo ich immer den Film dann auch dahinter sehe, weil ich genau weiß nicht, zwei Türen weiter wird so gesprochen oder so. Vielleicht auch nicht, also ne, aber es ist einfach so normal, was da passiert, dass es mir wirklich, es war wirklich sehr unangenehm. Wie ging es dir dabei?
Du hast eigentlich schon sehr viel Gutes genannt. Ich finde auch das initiale Treffen und dann das Abdecken des Kuchens, wo dann halt so ein Hakenkreuz drauf prangt, das war dann auch der erste Moment, in dem meine Frau dann halt wusste, welche Richtung das hier in dem Film geht, weil ich habe ihr vorher auch nicht gesagt, worum es geht. Ich wusste auch nicht viel, außer dass es um einen rechtsgerichteten Frauenclub geht. Also das war alles an Infos, das ich hatte. Und ich habe dann natürlich sehr schnell gemerkt, dass es dort keine Schnitte gibt. Und dann habe ich mir auch schon denken können, in welche Richtung das halt sich bewegen wird. Und ja, das war schon echt nicht immer einfach. Ich fand es im Großen und Ganzen, vielleicht ist das auch einfach schon, man muss es vielleicht, so bitter das ist, ein bisschen sagen, vielleicht ist das schon wieder so in der Gesellschaft angekommen, dass mich das gar nicht so krass schockiert hat.
Okay.
Es war unangenehm. Es war natürlich auch aus meiner Erziehung und aus meinen Werten und Normen und meinen politischen Ansichten heraus natürlich auch wirklich nicht zu ertragen, was dort von sich gegeben wird. Und man möchte ja am liebsten einfach, auch wenn es Frauen sind, wirklich einfach nur noch dazwischen schlagen. Ja, weil es wirklich, es war einfach nicht schön, dazu zu hören. Aber dieser ganz große Horror, der hat sich bei mir nicht aufgetan. Es war absolut unangenehm. Es ist auch kein Film, den ich nochmal gucken möchte. Die One-Shot-Thematik trägt natürlich dazu bei, weil das ist ja so wie so eine zusätzliche Person, die ganze Zeit stumm daneben steht und halt mitläuft und das halt miterlebt. Ja, genau. Und das macht's natürlich noch viel unerträglicher. Also es war schon nicht einfach, das irgendwie durchzustehen. Das liegt vor allem an der Thematik, aber auch an ein paar Schwächen, die der Film für mich hat.
Ja, also ich meine, dadurch, dass er sich dafür entscheidet, diesen One-Shot zu machen, man darf nicht drüber nachdenken, was in diesen 1,5 Stunden de facto dort passiert. Das ist natürlich völlig gaga und auch sehr überspitzt. Will man das aber einmal schlucken, besteht der Film ja vordergründig aus vor allem ab der Hälfte aus Affekthandlungen. Und die geschehen ja nur wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr unreflektiert. Und was ich halt toll finde an dem Film, ist halt, dadurch, dass er sich dafür entscheidet und eben auch die Schattenseiten dieser Methodik mitbringt, hast du nicht diese typischen Dialoge, wie sich Figuren Also die lernen sich sehr authentisch kennen und einige Figuren kennen sich schon. Und es ist alles sehr organisch, wie sich die Leute wirklich verhalten würden. Und wie die Vorgeschichte, die immer nur so subtil so mit durchschimmert. Und auch so, dass du am Anfang Emily ja natürlich siehst, dass sie einen Kinderwunsch hat. Das, und dann aber gleichzeitig in ihren arischen Mann da appelliert, wäre sie ein absoluter Wichslappen. Und das ist alles,
so, das war so schlimm, ey.
Das ist alles so, das wird alles so durch so eine Utopie, oder in dem Fall ist es eine Dystopie, zusammengehalten aus Furcht und Verzweiflung, weshalb du schon manchmal einfach Mitleid hast, einfach mit denen, bis es aber an so einem Punkt gibt, wo du halt kein Mitleid mehr haben kannst, so, ne? Also das, weißt du, am Anfang ist es halt die Schwarze, die befördert wird und bevorzugt wird vor mir. Und dann denkst du dir schon, oh, ist das widerlich. Vielleicht bist du halt einfach nur ein Missstück, die es nicht verdient hat. Aber okay, natürlich ist die Hautfarbe der anderen schuld. Am Ende ist es die, die als erstes zur Waffe greift. Und beziehungsweise eine von den beiden sozusagen. Und da siehst du halt, der Film zeigt, will halt sehr, sehr überspitzt und sehr schnell zeigen, was wirklich, also wie viel Gewaltbereitschaft, finde ich, hinter solchen trivialen Aussagen für viele einfach schon stecken kann. Oder wie viel Legitimation man einfach dann halt dem geben kann, dass man sagt, na, dann breche ich halt in das Haus ein und klau halt ihren Pass. So, das ist ja so, erstmal klingt das ja nicht nach viel. Aber in dem Moment, also es ist natürlich ein Verbrechen, so, aber man könnte jetzt immer sagen, ja, das ist irgendwie so, wir haben irgendwie alle schon Blödsinn gemacht und Hauptsache es kommt niemand zu Schaden oder nichts, ne, also irgendwie so. Aber auf dem Weg dahin schon, so, oh, guck mal, die Bitch hat so ein großes Haus oder hey, warum hast du so viel Geld in der Tasche? Bestimmt, weil du es geklaut hast und so, nein, ich bin Kellnerin, was willst du von mir so? Das ist so, das Allerschlimmste, Steven, sage ich dir jetzt, war für mich die Szene, wo sie da reingehen in das Haus und mehr will ich dann auch nicht sagen.
Ich weiß jetzt, was du sagst.
Der Hund?
Ja. Ja?
Dieses, also natürlich, wir sind alle davon Opfer, wenn in einem Film ein Hund kommt, ja, okay. Weißt du, alle Menschen können sterben, aber auch bitte tu nicht, bitte don't kick the dog, so, weißt du? Aber in dem Film haben sie das schamlos ausgenutzt. Weil das ist halt natürlich, sind die absolut fremdenfeindlich, aber sobald ein süßer Hund kommt, oh, ich muss dich beschützen, ich mach dich mal hier eben schnell in den Schrank, damit dir nichts Schlimmes passiert. Und dieses kurze dann auch noch zurückgehen, nachdem sehr, sehr viel schlimme Sachen passiert sind und den Hund noch schnell rauslassen, das zeigt einfach so diese zwei Ebenen. Ich weiß, da gibt's ein Wort für, wo wir auch so und differenzieren, vielleicht fällt es dir ein, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Welche
kognitive Dissonanz?
Nee, ich meine, ja, das würde auch zutreffen, aber ich meine, welche Art von Tieren wir zum Beispiel bereit sind zu essen und welche nicht. So, da gibt es ja welche, wir würden ja niemals einen Hund essen. Und das sagt aber, auf einem anderen Teil der Welt sagt das jemand anderes, findet das für eine Kuh so.
Spezizismus?
Nee, das ist es nicht, aber es gibt dafür auf jeden Fall ein Wort. Aber es ist auf jeden Fall genau das.
Ich denke mir noch ein drittes Wort aus.
Lass es Spezivismus sein. Ihr wisst da, worauf ich hinaus will. Du weißt, worauf ich hinaus will. Und das ist so widerwärtig. Also das finde ich, das ist so eigentlich so subtil, aber das bringt die Botschaft des Films so krass auf den Punkt. Also ich fand den ganz schauderhaft, den Film, aus diesem Grund. Und muss sagen, dass der so gut hässlich ist, wie ich schon lange nichts mehr erlebt habe. Was ich halt aber auch finde, ist, dass der Film, nachdem der auf seinem Höhepunkt, sage ich mal, des Schrecklichen angekommen ist, da hätte man eigentlich fast abblenden können, weil alles, was hinten raus passiert und mit dieser letzten Einstellung dann noch, weiß ich jetzt nicht, was er mir dann sagen will, bin ich ein bisschen so zwiegespalten raus, hätte einfach nicht sein müssen, aber ja, bis dahin war es eine Tour de Force der Abscheu für mich. Aber auch interessant, dass du sagst, dass du schon so viel Schlimmes erlebt hast. Klar, du lebst auch im Gegensatz zu mir in einer Großstadt. Du bist von ganz viel subtilen Rassismus wahrscheinlich umgeben oder nicht mal mehr so subtil, dass du vielleicht einfach schon abgehärtet bist. I don't know. Ach ja, soft and quiet.
Es ist gar nicht so sehr, dass das irgendwie in meinem alltäglichen Leben hier eine Rolle spielt, sondern ich habe so dieser ganze Rechtsshift in den letzten Jahren. Der macht das irgendwie, obwohl ich es jetzt vielleicht nicht in dieser Art und Weise selbst erlebe, macht er es aber irgendwie leider schon so, dass man sagt, ja, kann ich mir vorstellen, dass sowas passiert. Und das ist ja irgendwie schon krass. Also es ist...
Ja.
Ja. Also ich fand den Film auch auf jeden Fall gut in dem, was er machen wollte. Ich finde halt dieser Ehemann, ey, das ist so ein Lappen, ey. Meine Fresse, der hat mich so aufgeregt. Ja, aber ich meine, der sollte ja so sein. Aber dass der da nicht, also wirklich, ich sag das jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich hätte mir an der Stelle wirklich einfach einen starken Mann gewünscht, der da mal dazwischen haut und sagt, ey Mädels, ohne Scheiß, ich fahre euch da jetzt mit Sicherheit, nee, er ist gar nicht gefahren, der saß nur hinten, aber irgendwas hätte der unternehmen müssen. Er hätte ja eingreifen können und das ist ja das Krasse, ne? Am Ende zieht er sich halt einfach zurück, weil er seiner Frau ja hörig ist und anscheinend ein gewisses Problem mit seinem Selbstbewusstsein hat und mit seiner selbst, dass er dann irgendwie nicht zu sich stehen kann. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schlimm.
Man weiß ja auch nicht, was er getan hat, ob er vielleicht die Polizei gerufen hat oder so. Aber auf jeden Fall, das Schlimme ist ja, dass er eigentlich ja die reinsten, und damit meine ich nicht arisch, Motive hat, aber aus Angst. Nicht, weil er gesehen hat, da werden unschuldige Menschen gekidnappt, sondern er hatte Angst. Das ist, machen wir mal weiter. Es wird jetzt nicht unbedingt leichter, aber ein bisschen. Nee, eigentlich nicht. Steven. Wir haben nicht 13 Leben zu retten, wir haben 23.000.
23.000. So heißt, 23.000 Leben, so heißt ein ziemlich aktueller Film auf Netflix. Das ist also eine Netflix-Produktion von Markus Goller. Und wie man am Namen schon so ein bisschen erahnen kann, es handelt sich um einen deutschen Film mit Louis Hoffmann, den wir ja alle in Dark so ein bisschen lieben gelernt haben, in der Hauptrolle. Marla Emde spielt auch noch mit und ja, so ein paar andere Nasen, die man auch kennt. Also Frederik Lau ist hier mit dabei und Corinna Harfuch spielt auch mit und ja, noch so ein, zwei, die man aus dem deutschen Fernsehbereich so kennt. Und es geht um eine wahre Begebenheit, die sich vor 6 Jahren abgespielt hat. Nein, gar nicht wahr. 2015 haben sie schon angefangen. Und zwar bildet der besagte Louis Hoffmann, der hier Lukas in dem Film spielt, die Jugendorganisation Jugend rettet. Weil er es nicht mehr mit ansehen kann, wie die ganzen Flüchtlinge, die über die Mittelmeerroute ihren Weg Richtung Europa machen, elendig im Meer verrecken, also man muss es ja so sagen, und überlegt sich, dass er ein Boot kaufen möchte, selbst runterfahren möchte und Leben retten möchte. Das ist im Grunde genommen der Kern der Story. Es hat sich alles so abgespielt. 2015 ging das zwar los, aber es hat dann paar Jahre, glaube ich, 2019 sind die, glaube ich, los, das erste Mal. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau. Hat auf jeden Fall gedauert, das nimmt auch der Film auf. Man sieht also am Anfang schon noch so, ich sag mal, in durchaus locker flockig zusammengeschnittenen Sequenzen, wie sie halt versuchen, Leute zu akquirieren, Geld zu akquirieren, das irgendwie auf den Weg zu bringen. Und erst, wenn sie dann wirklich unten in Malta ankommen und die ersten Missionen fahren, wird das Ganze dann auch dramatischer und man ist dann auch wirklich direkt mit dran. Also nimmt einen sehr direkt im wahrsten Sinne des Wortes mit aufs Boot. Das wurde auch viel auf offenem Meer direkt gedreht. Also das hat einen recht hohen Realismusgrad. Die Rettungen, die ersten, die sind dann auch wirklich sehr intensiv gedreht, also das hat für mich sehr gut funktioniert. Und das der große Turning Point der Story ist halt, dass sie am Ende selbst verklagt werden mit der Anklage, sie hätten geschmuggelt, also sie hätten illegal Migranten ins Land geschmuggelt und dafür Geld genommen. Und es gab dann auch einen Prozess, der fand in Italien statt, weil die italienische Staatsanwaltschaft war es, glaube ich, die dann Anklage erhoben hat. Und das Ganze hat sich auch gezogen und da es auf wahren Begebenheiten beruht und die meisten es eventuell auch mitbekommen haben, ja, sie wurden dann am Ende auch freigesprochen von den Anklagen und es hat sich dann sozusagen alles ins Positive gewendet. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich nach wie vor ein absolut relevantes Thema und deshalb hat mich der Film einfach angesprochen, sehr interessiert und ich habe ihn angemacht und ich habe ihn geschaut und ich bin jetzt gespannt, nach dem, was ich bis jetzt so erzählt habe, was Sandro da jetzt noch anfügen kann und wie er den so fand.
Kacke.
Kacke, weil du jetzt was sagen musst oder du fandest den Film kacke?
Ich fand den ganz schlimm. Das ist aber, Das ist so ein Film, den man aber eigentlich ja gut finden will. Na, also ich muss da jetzt auch mal so erstmal zu meiner Verteidigung sagen, das Thema ist auch, also ich bin jetzt kein Aktivist und ich weiß, dass ich generell auch zu wenig mache und solche Sachen auch gern verdränge und sage, die Welt ist schlimm. Jetzt mal ganz allgemein, im besten Falle macht dich so ein Film dann irgendwie schon auch, oder könnte dich so ein Film dann auch betroffen machen, weil du denkst, ja, okay, was machst du? Also ich bin noch niemand, der sich beklagt, wie, ne, oder das nach außen brüllt, aber ich charter jetzt kein Boot und rette Flüchtlinge vom Mittelmeer. So, ne, wäre einfach zu viel Schiss davor. Und man muss das einfach auch mal so differenziert einfach dann so sehen, wie es ist, dass ich hier wirklich auch über den Film rede. Finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Nicht über die Sache an sich und nicht darüber, was ich für eine Hochachtung vor allen Leuten habe, die ihr Leben riskieren, um ein Leben zu retten. Also ganz, ganz wichtig. Und ich finde es auch absolut wichtig, dass man darüber ein dramaturgisches Werk macht. Und vielleicht dann, weißt du, Dokus gucken dann eben doch nur einen Bruchteil der Menschen, also du und Mo. Und wenn es ein bisschen True Crime ist, dann vielleicht noch ein paar mehr. Aber über diesen Film, ne, der ist dann vielleicht einfach in den Netflix-Charts und viele Leute setzen sich damit auseinander. Ob man könnte jetzt über den Zeitpunkt diskutieren, was will der Film heute noch? Oder, aber ich meine, klar, es ist auch heute noch ein Thema und immer noch relevant. Aber warum hat man sich jetzt dazu entschieden, das zu erzählen? Und im besten Fall möchte ich den Machern unterstellen, dass sie einfach darauf hinweisen, dass das immer noch ein akutes Problem ist, was aber auch nicht weggehen wird dadurch. Aber ja, macht was da draußen, so ein Wachrütteln. Auf der anderen Seite kann man jetzt auch sagen, man hat sich vielleicht da einfach ein bekanntes Thema aus den Medien genommen und versucht, so viel Kalendersprüche und glorifizierenden, überidealisierten Bullshit da rein zu quetschen, um so einfach, hey, das Gute im Menschen ist noch da, Botschaften irgendwie in den Äther zu posaunen. Und ich hatte so das Gefühl, das ist so Zweiteres, weißt du? Also das ist auf jeden Fall ein Film, der dafür sorgt, dass das nach wie vor ein relevanter Diskurs ist und auch einfach den Finger auf die Wunde legt. Und das ist gut, aber der Film ist so schundig gedreht. Diese ganzen Dialoge sind voller Pathos. Dieser Lukas, heißt er, ist so ein überidealisierter Glanzengel, der einfach den ganzen Tag, selbst wenn er in einer Kneipe sitzt und mit Freunden abhängt, nur davon spricht, ich muss was Gutes tun. Ey, kann ich dir helfen, was Gutes zu tun? Ja, wie kommen wir jetzt an Geld? Ich habe hier eine Idee. Furchtbare Schauspieler und diese ganzen, alles, was ich so an deutschen Filmen hasse, warum macht ihr dann immer so scheiß Filme? Diese Weltverbesserungsplattitüden sich an den Kopf zu werfen. Könnt ihr kein Drehbuch schreiben, wo die Leute mehr sagen können, außer Exposition A, Exposition B? So unterhält sich niemand. Das sind keine Charaktere, die hier miteinander agieren. Das sind einfach nur Schablonen mit Kalendersprüchen und Botschaften einfach auf der Stirn. Und die dann, wenn das dann eben auch noch so Schauspieler sind, die auch nicht in der Lage sind, irgendeine Facette von Angst oder Zorn oder Trauer zu transportieren, dann ist das halt einfach ein Problem. Dann kommt das nicht bei mir an. Und deswegen wird das seiner Komplexität, diesem Thema, überhaupt nicht gerecht. Es ist aber auch kein Mega-Klo, weil in dem Moment, wo du dann halt so eine Seenotrettung hast, selbst wenn der eine ganz schlimme TV-Optik hat, das überträgt sich dann natürlich, weil ich dann eben Teil werde dieser Panik und mich dann reinversetzen kann in die Menschen, die da sind und dass die natürlich dann alle schauen, dass sie als schnellstes aufs Boot kommen und dann ist da eine Mutter mit ihrem Kind und natürlich triggert das Emotionen in mir. Aber ich finde, der Film macht das auf so eine bisschen schäbige Art und Weise. Also weißt du, der erreicht dich nicht durch seine Handlung und durch seine Charaktere und stellt dann einfach natürlich Menschen in Notlagen dar und überemotionalisiert dann die weißt du, fast schon König der Löwen-artige Weitergabe eines Kindes, was natürlich unglaublich wichtig ist, dass da nichts passiert, aber weiß ich nicht. Also, wie du schon hörst, ich bin da sehr geteilter Meinung und ich habe auch so gedacht, dass der Film vielleicht, dass ich das wieder mal zu streng sehe, weil ich deutsche Filme hasse oder sowas. Na, da bin ich wieder des Teufels Advokat hier. Aber nee, ist gar nicht so. Der hat 4,9 auf IMDb. Ich denke, es geht da vielen so.
4,9 finde ich tatsächlich ganz schön harsch. Ich kann die Kritik am Schauspiel vor allem in der ersten Hälfte des Films nachvollziehen. Das war wirklich unterirdisch. Also diese ganze Phase, bis es überhaupt erst losgeht, alles, was dort in dieser Rekrutierung, Think Tank, wir überlegen uns, was wir jetzt hier machen, Phase passiert, das ist absolut unterirdisch. Ich finde, sobald das dann aufs Schiff geht, wird es etwas besser. Fand auch Louis Hoffmann in den ersten Szenen nicht zu ertragen und hinten raus fand ich es auch okay. Interessanterweise sind das dann eher so Schauspieler wie Frederick Lau, die hier in Tüdelchen halt schauspielerische bessere Leistungen, nennen wir es mal so.
Ich fand ihn auch, wie hieß sie, die auf dem Schiff geblieben ist?
Meinst du die Kapitänin?
Ja, also die waren ja beide dann auf dem Schiff zurückgeblieben und haben dann so Funkkontakt mit denen gehalten. Also die beiden fand ich auch am überzeugendsten.
Und natürlich, es ist nicht nur schauspielerisch ein Problem, die Dialoge fand ich auch schwierig. Und dann auch hinten raus, da gab es ja nochmal dieses Treffen mit der Rechtsanwältin. Boah, das war auch unglaublich
ganz schlimm.
Ganz, ganz, ganz mies. Ui. Ich stell das ein Stück weit, also auf jeden Fall mehr als du hinten an, weil ich dann doch die Rettung schon ganz gut inszeniert fand und der mich schon irgendwie mitgenommen hat. Brauchte der jetzt immer noch mal diesen Kontakt zu der einen Person, die er da am Anfang gerettet hat und dass er jetzt irgendwie einen neuen Job gefunden hat und dass einem wirklich dann noch mal so aufs Brot geschmiert wird, was für ein toller Mensch er ist, dass er ihm das neue Leben jetzt ermöglicht hat.
Ja, und dann dieser Schindlers Liste-Effekt so, ja, ey, wir sagen alle für dich auch, also ich weiß, das ist auch irgendwie fundiert, aber so wie das der Film halt darstellt, ist immer, du tust Gutes, dann passiert dir auch, dann wird dir auch Gutes widerfahren. Nee, Leute, es ist eine beschissene Welt. Und ich finde, das kommt viel zu wenig zum Tragen, wie sehr die eigentlich kämpfen mussten, um das durchzuziehen. Weißt du, da gibt's einmal einen Fernsehausschnitt da und dann einmal einen Radioanrufer da, der dann auflegt. Und das ist spannend. Das ist der spannende Diskurs, den der Film hätte aufmachen können. Dass da Leute Verbrechen begehen für die Menschheit. Und dass das natürlich auch Leute scheiße finden, dass Verbrechen begehen werden. Und dann, dass es sich vor eine moralische Herausforderung stellt, drückst du denen jetzt die Daumen oder nicht? Ab wann ist denn der Punkt erreicht, dass du hier sagst, ich überschreite eine Grenze? Aber das macht ihr nicht, weil du von vornherein einfach die alle lieben sollst, diese Engel. Und das finde ich ein bisschen zu einfach. Naja, Maria Dragus war übrigens die Darstellerin. Das wollte ich noch ergänzen, weil die fand ich wirklich klasse.
Naja, dann weiß nicht, können wir da jetzt eine Empfehlung für rausgeben? Ich weiß nicht. Also inhaltlich ja und als Film nicht.
Weißt du denn, ob es eine Doku auch zu dem Thema gibt? Zwischen Unmengen, oder? Du hast da jetzt aber kein Äquivalent zur Hand.
Ich bin der Meinung, dass ich irgendwo gelesen habe, dass es kurz vorher eine Doku dazu gab. Hieß, glaube ich, Juventa oder so.
Okay, gut. Es gibt auf jeden Fall auch...
Also es gibt eine Doku von 2018, die heißt Juventa.
Ah ja, habe ich auch gerade gefunden, genau. Ob die gut ist oder nicht, kann ich nicht sagen, aber vielleicht mal ergänzend dazu kann man sich das bestimmt reinziehen.
Ja, also haben nur 70 Leute bei IMDb bewertet, also die Wertung von 7,4 ist mit Vorsicht zu genießen.
Na gut. Okay, aber das ist halt heute so unser Damoklesschwert, ne? Wir müssen hier mit richtig tiefen Deep Talk rausgehen aus der Sendung.
Genau, wir müssen jetzt sozusagen das Ganze hier über die Finish-Line bringen. Ja, Finish him. Wir haben es ja schon angeteased. Jetzt wird es nochmal richtig.
Oh, toll. Sorry.
Was für ein Ohrwurm. Das ist unsere Jugend, Sandro. Das ist unsere Jugend.
Ist es das? Das wäre jetzt meine Einstiegsfrage gewesen, weil meine war es nicht.
Ach so. Ja, na gut. Also Mortal Kombat war nicht mein Lieblingskampfspiel. Das war immer Street Fighter und das wird es auch immer bleiben.
Da können wir uns dann unterhalten. Das geht mir nämlich genauso.
Ja, auch Team Street Fighter. Da wird's ja noch einen Grund geben, Ende dieses Jahres, da nochmal drüber zu reden. Mortal Kombat hat bei mir eigentlich, also ich hatte das nie selbst. Ich habe das immer nur bei Freunden gespielt und das war natürlich immer sowas, da war ich 10, 11 oder sowas, ne? Und dann sehe ich da Mortal Kombat, wo Blut spritzt und wo dann die Fatalities Mortal einem Kombat irgendwie die Wirbelsäule
Okay.
Was?
Mortal Kombat? Oder ist das jetzt wieder meine dreckige Fantasie? Oder hast du das gerade wirklich gesagt?
Mortal Kombat. Ja, das ist mein schlechtes Oxford-Englisch.
Oh ja.
Ja, auf jeden Fall natürlich die Faszination für Fatalities und für diese... Also es war ja eigentlich nur legendär wegen der Brutalität. Spielerisch war das eine Katastrophe, das Spiel. Das muss man halt einfach mal so sagen. Das war nicht geil. Das sah auch nicht sonderlich gut aus. Also Street Fighter 2 war spielerisch deutlich ausgefeilter und auch schicker, wie ich finde. Und hatte auch insgesamt die bessere Mucke. Und erst als Mortal Kombat dann so... Weißt du, ja, ich habe es dann auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Es gab ja dann irgendwann 3D-Umsetzungen und die Spiele, die dann später kamen, die waren spielerisch deutlich anspruchsvoller als das, was dort ja uns früher aufgetischt wurde. Aber wir wollen ja gar nicht so viel über die Videospiele sprechen, sondern eigentlich über die beiden Neuverfilmungen aus dem Jahre 2021 und jetzt 2026 mit ja den passenden Namen Mortal Kombat 1 und 2. Also genauso einfallsreich wie die Filme selbst. Und ja, das ist natürlich immer so die Frage, ne? Was macht man mit einer Verfilmung zu einem Spiel, wo es halt schon im Spiel eigentlich keine Story gab?
Warte, da muss ich jetzt nochmal reingehen, bevor du jetzt zum Spiel gehst. Weil, also ich bin jetzt auch kein Mortal Kombat-Fan, aber ich habe schon auch hier und da mal was gespielt und gesehen und ich habe tatsächlich eine kleine Liebe für den Film von 95 von Paul W.S. Anderson, weil der ist so schön scheiße. Christopher Lambert als Lord Raiden einfach legendär. Und Mortal Kombat Annihilation, einer der lustigsten Filme aller Zeiten. Der ist fantastisch schlecht einfach. Also da muss ich schon sagen, dadurch kenne ich das wohl schon. Und was man Mortal Kombat hoch anrechnen muss, und deswegen hat das wahrscheinlich auch so viele Fans, es ist ein dummes Kampfspiel, klar. Aber jede Figur hat einfach bücherweise Mythologie. Und deswegen gibt's wahrscheinlich auch so viele Diehards, die diesen ganzen Quatsch dann einfach auch bis ins Detail an Worldbuilding einfach aufsaugen. Und da gibt's eine Lore dahinter und sowas. Und das kenne ich nicht, du wahrscheinlich auch nicht so sehr. Aber man merkt es, finde ich, diesen beiden Filmen schon an, dass die irgendwie diesen Spagat versuchen zu finden zwischen... Wir wollen jetzt einfach nur Mainstreamer abholen, die einfach sich einen schönen Klopperfilm angucken wollen. Und wir versuchen aber auch so viel wie möglich Easter Eggs und Fanservice reinzubringen. Also das hat man schon gespürt. Und ich muss sagen, ich habe ja den von 21, war der von 21? 22? 21.
Ja, 21.
Krass, wie lange das wieder her ist. Den habe ich ja damals gesehen. Das war ja irgendwie auch mitten in der Pandemie. Und den mochte ich tatsächlich auch nicht überschwänglich, aber ich fand den schon irgendwie cool, weil der irgendwie einen ganz geilen Spagat hat zwischen genau das, diesen beiden Sachen. Also der ist halt irgendwie versucht sich nicht zu ernst zu nehmen. Der versucht sich nicht zu ernst zu nehmen, versucht aber die Fans ernst zu nehmen. Und das muss ich sagen, kann man dem Film und dem neuen, der jetzt auf HBO Max ist, Mortal Kombat 2, deswegen haben wir den jetzt auch gesehen. Das muss man sagen, es ist ein Fanservice-Film. Also so kam der für mich an.
Ich weiß nicht so ganz genau, wo ich da jetzt ansetzen soll. Also ich kann ja mal so reingehen, dass ich den ersten Film nicht so geil fand. Also ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen. Mhm. Ich habe aber damals, als der 21 rauskam, gab es, bevor der erschienen ist, die Möglichkeit, die erste Szene zu sehen auf YouTube.
Ah ja.
Mit Sub-Zero und dann später Scorpion.
Hiroyuki Sanadas Szene halt, ja.
Ja, ja, die Origin sozusagen, genau. Dazu. Und ich habe das damals, oder ich habe damals diese Szene gesehen und dachte, boah, ist die geil. Ist das eine geile Szene? die hat mich total abgeholt. Ich fand die übelst atmosphärisch. Das, was ich über die Charaktere kenne, ist denen in dem Sinne dort gerecht geworden oder hat für mich gepasst. Die ist dann auch schon blutig und ich fand das super. Dann kamen die ersten Kritiken rein und die waren halt irgendwie so semi und dann habe ich das Interesse, also weiß nicht, ob es nur an den Kritiken lag, aber ich habe das Interesse dann damals dran verloren, habe den nicht geschaut. Jetzt habe ich den geschaut, habe die erste Szene wieder gesehen und dachte, wie geil ist denn diese erste Szene? Und ich sag's einfach direkt so, wie es ist. Die beiden Filme beginnen mit der stärksten Szene aus beiden Filmen. Es gibt für mich keine Szene, die besser ist als diese Szene. Von dort an geht es im Grunde, nein, nicht nur bergab, das ist falsch, weil es ist eher so eine Achterbahnfahrt. Da gibt's mal ein paar schrottigere Szenen, dann gibt's wieder welche, die sind ein bisschen besser. Und so habe ich mich dann durch die Filme durchgekämpft. Und beim ersten dachte ich, als der zu Ende ist, ja geil, hier gibt's ja gar kein Mortal Kombat.
Das stimmt. Das ist eine große Mogelpackung.
Das ist so, ja, das ist halt so die Vorgeschichte. Und dann gibt's auch diesen Charakter. Ich kenne halt Cole Young nicht. Wer ist das?
Den haben sie sich erfunden. Das ist ja auch so der große Kritikpunkt gewesen.
Finde ich total doof.
Ja, total doof. Also ich fand ihn jetzt, also weißt du, wenn du dann schon einen neuen Charakter machst, dann gib dem halt was Cooles. Und nicht so, ich möchte meine Familie beschützen. Und dann ist meine Fähigkeit, dass ich mich schützen kann. Ja, geil, super, ey, krass, sowas haben wir jetzt noch unbedingt gebraucht. Aber ich sag mal so, ohne dass wir jetzt zu viel spoilern wollen, man hat sich dieser Kritik ja zu Herzen genommen und ihm relativ schnell rausgeschrieben aus dem zweiten Film. Also er ist auf jeden Fall nicht mehr der Protagonist und hat dann dafür ja Johnny Cage reingeholt. Und ich gebe dir recht, also der Film, ne, dieses, ich weiß nicht, es spielt ja viele hundert Jahre da, wo Bi-Han dann auf Sub-Zero, nee, Scorpion, ja, egal, der, ich weiß nicht, wie er damals noch...
Bi-Han auf Scorpion, also Bi-Han ist Sub-Zero.
Und ich wusste ja, ich habe den ja jetzt wieder erkannt aus The Furious, ich dachte mir so, hä, in The Furious, woher kennst du das Gesicht? Und man muss ja sagen, so oft sieht man ja ihn nicht ohne Gesicht, aber er hat auf jeden Fall diese Figur, also Sub-Zero ist auf jeden Fall das Highlight des ersten Films. Und man merkt halt auch immer, die Macher wussten das, wenn Sub-Zero und Scorpion dabei sind, dann geben die sich richtig Mühe in der Inszenierung. Alles andere, wenn die da trainieren, ja, ist okay, aber eigentlich ist es trashig. Aber der Anfang des Films und ich muss sagen, auch der finale Kampf mit Scorpion dann, das macht einfach Spaß. Das ist einfach cool gemacht und da merkst du halt einfach, die Liebe ist da rein und das Geld ist vor allem auch da reingewandert. Und deswegen muss ich sagen, kann ich dem Film das verzeihen, vor allem wenn er so geile Figuren wie Kano bringt. Ich habe mir das extra mal aufgeschrieben. Da musste ich nämlich sehr lachen. Ein Zitat von Kano beim Essen. Ich bin Kano von den schwarzen beschissenen Drachen. Und wer seid ihr zwei, hä? Du bist ein verkackter Höhlenhippie, der mit Analkugeln rumspielt und sich von diesen Wushi-Spritzer rumkommandieren lässt, der eine Radkappe als Helm aufhat. Also setzt euch hin, haltet die Klappe und gebt mir eine verfickte Frühlingsrolle. Das ist Cinema. Das ist doch geil. Wer solche Dialoge schreibt, ganz im Ernst, da kann ich auch nicht mit dem Maßstab rangehen. Ja, mein Gott, das ist CGI-Blut und die Hintergründe sind nicht flawless ausgekiet. Mein Gott, drauf geschissen. Das ist ein Film, der sieht alt aus wie die Spiele und die sind schon alle drüber und der Film ist drüber und manchmal gibt's gute Kämpfe, manchmal gibt's schlechte Kämpfe. Ich hatte nicht einen Moment der Spannung. Alle Figuren waren mir egal. Aber das befriedigt sowas. Irgend so eine Nische in meinem Kopf irgendwie dann doch schon sehr, weil das einfach, weiß ich nicht.
Ja, also Kano ist auf jeden Fall schon das Sprüche-Highlight. Ich habe mir auch was aufgeschrieben.
Oh ja.
Ein Laserstrahl, viel besser als Feuerbälle, du Pussy.
Ja, generell, ich glaube auch ohne Kano hätte ich den ersten Film nicht so gemocht, aber für mich ist er einfach der... Also alles, was er gesagt hat, war einfach, da hast du richtig gemerkt, wie sie sich beim Drehbuchschreiben totgelacht haben.
Ja, ich glaube, da hatten die ihren Spaß. Ich glaube, beim Rest des Drehbuchs, da sah es dann vielleicht schon anders aus. Denn ich meine, diese total bekloppte Story um die... Ich meine, ja, das ist die Lore und es gibt dann die Außenwelt und es gibt unsere Welt. Und wer zuerst 10 Turniere gewinnt, der wird der Herrscher über die andere Welt.
Ach, keine Ahnung, habe ich nie aufgepasst.
Es ist so Banane, ja. Und warum muss denn eigentlich permanent jeder seinen Namen nennen in diesem Film? Wirklich?
Hast du nie Power Rangers geguckt? Das machen die nun mal so, außer der weiße Ranger. Hatte ich ja schon mal erzählt.
Und ich habe mir, also wirklich, ich habe bei solchen Filmen auch keine Probleme, über irgendwelche Logiklöcher oder so hinweg zu gucken. Alles fein. Aber hier habe ich mich so oft gefragt, warum lässt Sub-Zero, als er das erste Mal auf die Erde kommt, einen freudigen Frühlingshagel auf die Leute runter, anstatt seine fetten Pfeile rauszuholen und ihn einfach mal direkt aufzuspießen, zack, wäre der Film vorbei. Ich weiß, ist schon klar, warum
weil
sie
du
das nicht machen.
Immer, weil du kannst ja nicht immer diese Tastenkombis drücken, weißt du?
Ja, das geht nicht
Power immer erst aufladen. Ich habe ohne Scheiß, diese Spiellogik ist so in diese Filmlogik auch reingeschwungen, dass zum Beispiel, warum kannst du nur einmal den Fatality dann machen? So,
ja.
Also, und dann wird das ja auch, also, es ist Blödsinn. Und lass uns doch mal direkt zum zweiten gehen. Hat der dir besser gefallen als der erste oder fandst du den jetzt noch döver?
Ich fand den zweiten deutlich besser als
ich
den
auch.
Ersten.
Ich fand den ähnlich gut, aber der war nochmal, ich glaube, der hat sehr viel aus der Kritik vom ersten gelernt und das mag ich immer, wenn man auf die Fans hört.
Ja, na, also man hat ja jetzt zwei Sprücheklopfer, ne? Also man hat halt zum einen Johnny und zum anderen dann später auch nochmal Kano. Und da hatte ich schon meine Freude mit, wenn die beiden ihre Screentime hatten. Ich fand jetzt auch, wenn Johnny Cage in der Mitte des Films irgendwie gefühlt mal überhaupt gar keine Rolle spielt und dann hinten raus dann irgendwie wieder reingeschrieben wird, hat mir das schon wirklich Spaß gemacht, auch wenn hier wieder so Szenen drin sind, ja, zum Schluss, wo die da in diesen Palast rein sind und dann sagen sie, so, am besten ist, wir teilen uns auf. Dann teilen sich alle auf, dann siehst du die nächste Szene, wo der eine, der direkt zum Palast geht, dort eintrifft, alle anderen kommen dazu und kämpfen gegen den Endgegner. Oder gegen den Gegner. So, also es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, dass sie sich aufgeteilt haben, war völlig überflüssig. Vielleicht auch ein Schnittding, vielleicht sind diese Kämpfe da auf den anderen Gängen dem zum Opfer gefallen. Aber ja, also das war hier insgesamt aber deutlich weniger als im ersten Film. Von daher buche ich das jetzt einfach unter Trashfilm ab und dann ist das auch in Ordnung. Ich fand diese Kampfszene zwischen, jetzt kriege ich das mit den Namen nochmal zusammen, zwischen Liu Kang und
Shao Kahn,
genau. Den fand ich geil. Mhm. Weil das war natürlich sehr viel CGI, weil die da auf dieser komischen Plattform, die da irgendwo rumflottiert, kämpfen. Aber ich fand das irgendwie ganz cool mit seinem mit seinem halben Wok, den er da wirft, wo er jetzt irgendwie so ein Sägeblatt dran ist. Das haben die schon ganz cool gelöst und auch der Fatality, den er dann da durchzieht, den fand ich ganz spaßig. Insgesamt muss ich aber sagen, ich hätte mir beim zweiten Teil noch ein bisschen mehr Blut und ein bisschen mehr Brutalität gewünscht. Also da hat der erste mehr aufgetischt und das spiegelt sich dann auch so im 16er Rating vom zweiten wieder. Also ich finde, hier hätte man durchaus auch es gab gar nicht hier den Uppercut, ich trenne deinen Kopf mit Wirbelsäule direkt ab.
Ja, das stimmt, das muss man.
Den hätte ich mir gewünscht. Hat man ja auch mittlerweile bei Predator Prey zum Beispiel schon gesehen, also oder war es bei dem anderen Predator davor? Ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwo gab es auch diesen geilen Trenne den Kopf mit Wirbelsäule ab Move. Ja. Also ich finde, das sind irgendwie so, wenn man die zusammenschaut, so als Filme, die ja zusammengehören und irgendwie mit der Story ineinander übergehen und auch hier am Ende gibt's ja so einen Cliffhanger für den wahrscheinlich dritten Teil, wenn er denn kommt. Funktionieren die schon irgendwie ganz gut und die machen Spaß. Aber ich erwarte mir von dem Street Fighter Film, der Ende des Jahres kommt, deutlich mehr als das, was die beiden mir für Mortal Kombat gegeben haben.
Ja, vor allem beim Street Fighter Film haben die ja wirklich Leute gecastet, die halt das wirklich drauf haben. Hier sind das ja nur vereinzelte Leute im Cast, die Martial Arts können. Ich meine, so sehr ich Carl Urban feiere, vor allem in dieser Rolle, du siehst halt sofort, wenn der kämpft nicht ein Kampf. Aber das ist auch irgendwie okay, weil die Rolle das ja irgendwie forciert. Der wird ja so, ich muss auch sagen, seine VHS-Videosequenz am Anfang mit diesen übertriebenen 80s-Fight-Schritten, das hat schon Spaß gemacht. Dann sitzt er auf dieser Comic-Con da allein und niemand interessiert sich mehr. Also ich fand, der war da einfach gut gecastet. Und der Film, klar, der hat einen sehr digitalen Look, das Blut ist alles digital und sowas. Aber du hast dann trotzdem so, als in der Wüste, ich weiß nicht, gegen wen er da kämpft, Baraka hieß der so. Das war ja so, das war doch ein richtig geiles Set auch mit Kostüm und da hatte ich auch so Wasteland-Vibes und da wurde der Film auch wirklich für mich besser, weil er dann auch einfach, weil Johnny Cage dann auch wieder als cooler Protagonist in den Vordergrund kam. Ich meine, das von Kitana, das ist halt so, die ist mir ein bisschen zu glatt als Heldin gewesen, so mit der Prophecy und bla und blub. Und du weißt, wie du ja vorhin schon gesagt hast bei The Ding, das ist halt so ein Film, du guckst das Intro und wie wird der Film wohl ausgehen? Aber das ist auch völlig egal. Also ich glaube, dass der Film bestimmt viele Kritiker nochmal, ich glaube, viele hatten einfach eine bessere Zeit, die Filme auch gespielt haben, weil du hast halt diese ikonischen Fatalities, die hab sogar ich erkannt. Ich habe viele Kostüme wiedererkannt und auch tatsächlich Arenen, die ich halt schon mal so gesehen habe. Und also einfach viele Zitate aus den Spielen. Und ich glaube, der Film hat sie jetzt völlig akzeptiert. Das ist hier ein Fanservice-Ballett. Wir sind kein Herr der Ringe. Und wir sind auch kein Mad Max oder sowas. Wir geben den Leuten einfach, was sie wollen und was sie erwarten. Und das können sie beim dritten Teil, da gebe ich dir recht, noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben. Aber wenn sie das machen, also ich finde, der erste zum zweiten hat schon einen guten Aufwärtstrend. Dann, wenn die noch ein bisschen mehr All-In gehen, dann sehe ich mich im dritten im Kino sitzen. Also ich hatte Spaß, hast du auf jeden Fall mit denen.
Ja, also ich hatte auch meinen Spaß. Doch, muss ich am Ende sagen, auch wenn ich den ersten dann so ein bisschen hinten raus ernüchternd fand, was halt vor allem an der Hauptfigur lag, aber der zweite, der packt nochmal eine Schippe drauf und das ist ja auch richtig so. Und ja, vielleicht treffen wir uns dann hier in 2, 3, 4 Jahren, mal gucken, wann er kommt, wieder und dann machen wir ein Triple Feature. Besprechen wir das nochmal alles in Gänze. Die ganze epische Saga, wenn sie zu einer Conclusio gekommen ist.
Wow, the epic. Ich sehe es schon wirklich im Marketingmaterial. The epic conclusion of the Mortal Kombat Trilogy. Ja.
Das wird ein Fest.
Das wird ein Fest. Wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, this is cinema in allen Facetten. Und tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.